macht dir die Last der Welt zu schaffen. Viele in diesen Tagen sind sehr verängstigt, verunsichert. Wie soll es weitergehen, wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, haben wir auch gesungen. Das sind ja berechtigte Befürchtungen. Aber wenn wir dann als Kinder Gottes beten können und damit ja den Horizont weiten, nicht nur das sehen, was hier in dieser Welt passiert, ob wir das alles nachvollziehen können oder nicht. Wir können aufschauen zu unserem Herrn. Er eröffnet uns eine völlig neue Perspektive und das verleiht uns Frieden und Zuversicht, dass seine Wege gute Wege sind und dass wir Zukunft haben, eine Zukunft in der Herrlichkeit bei ihm. Das sind wunderbare Aussichten. Lasst uns das Beten niemals vernachlässigen. Gerne auch anhand des Vaterunsers, dass wir zunächst einmal aufschauen zu ihm und zu seinem Reich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden, dass wir erst einmal schauen auf das, worauf es eigentlich ankommt, bevor wir dann wieder so zu diesen irdischen Sorgen kommen, die uns hier natürlich alle beschäftigen. Gerne hätten wir jetzt dieser Tage eine Gemeindefreizeit miteinander erlebt und natürlich viel engere Gemeinschaft pflegen können, als das jetzt an diesem Abend und morgen früh der Fall sein kann. Aber immerhin, wir freuen uns sehr über diese Alternative und dass wir euch wieder treffen dürfen und diese beiden Zusammenkünfte zumindest miteinander erleben können. Ja, möchte euch auch im Namen meiner Familie ganz herzlich begrüßen, die irgendwo hier in einem Nebenraum, glaube ich, eine Übertragung mitbekommen. Der Rolf stellt es noch scharf, aber die kennen mich auch so. Aber vielleicht gucken auch andere zu, wahrscheinlich. Eine Kindergruppe, so eine Kindergartengruppe, besucht ein Altenheim. Ist ja mal gut, wenn so die Generationen aufeinandertreffen. Und dann begegnen sie im Park vor dem Heim einer Seniorin und eins der Mädchen fragt, wie alt bist du? Und diese Dame antwortet freundlich und sagt, ich bin 98 Jahre alt. Die Kleine reißt die Augen auf. Wow, hast du bei 1 angefangen? Kinder sind cool, die können noch staunen, ja. Und alte Leute, die können einen manchmal staunen lassen. Je oller, je doller, sagt man so. Hab gestaunt seinerzeit über den 101 Jahre alten Buster Martin, ein Brite, der noch bis zum Schluss 3 Tage in der Woche als Klempner gearbeitet hat, der sich mit seiner Seniorenband in die britischen Charts gerockt hat und dann noch ein neues Ziel erreicht hat, nämlich mit 101 Jahren ging er dann zum London Marathon und ging da an den Start. Und damit gilt Martin als der älteste Mensch, der einen Marathonlauf beendet hat. Sein Trainer sagte, das größte Problem ist, ihn zu bremsen. Scheinbar sind es seine immer neuen Ziele gewesen, die ihn jung gehalten haben, denn es gibt so ein Phänomen, das nennt man den geistigen Rentnertod. Das meint die Tatsache, dass viele älter werdende Menschen, die eigentlich noch fit sind, die eigentlich auch noch leistungsfähig sind, den Eintritt in den Ruhestand nicht verkraften, die sich dann auf einmal nicht mehr gebraucht fühlen. Manche sterben plötzlich, weil sie einfach keine Aufgabe mehr im Leben sehen. Auch nicht diesen Horizont haben, dass es mehr gibt als eben das nun vielleicht in einem Altenheim eingesperrt sein oder so. Also der Mensch braucht etwas, wofür er sich von Herzen engagieren kann. Der Mensch braucht etwas, das sein Leben ausfüllt. Der Mensch braucht ein großes Ziel. Nun, wir reden heute und morgen über einen Mann, der sogar noch ein bisschen älter geworden ist als Buster Martin, der mit 75 Jahren nochmal so richtig aufgedreht hat. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, das Buch Genesis, aufschlagen. Da haben wir es zunächst einmal mit der Schöpfung zu tun. Und nach dem Sündenfall, nach dem Brudermord, der Sintflut und dem, ich nenne ihn Trotzturm von Babel, folgen im ersten Buch Mose die sogenannten Vätergeschichten. Das sind Erzählungen von Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Es lohnt sich, das erste Buch Mose eingehend zu lesen. Es sind so viele Belehrungen für uns darin enthalten, bis hin zu der wunderbaren Geschichte von Josef, der ja ein schönes Beispiel für den Herrn Jesus ist. Nun, 10 Generationen nach Noah wird der erste wirklich Prominente geboren. Ein Mann, dem Gott versichert in 1. Mose Kapitel 12, Vers 2, ich will deinen Namen bekannt machen. Das macht einen Promi aus, oder? Einer, der gekannt wird. Und so ist es ja auch gekommen. Der Name Abraham ist geachtet bei Juden, bei Muslimen und auch bei Christen. Und ich würde sagen, dass Menschen, die unter uns angesagt sind und die auch im Fernsehen angesagt werden, ganz egal, ob das Musiker sind oder Sportler oder Schauspieler oder Politiker, dass das alles Eintagsfliegen sind. Niemand von denen, die wir heute als prominent bezeichnen, wird wahrscheinlich je eine derart historisch weitreichende Bedeutung bekommen wie Abraham. Also ich will deinen Namen bekannt machen. Das ist mehr als wahr geworden. Die Geschichte Abrahams ist 4000 Jahre her. Sie beginnt zwischen Mesopotamien und Israel, zwischen Palmen und Pinien. Abraham ist ein Mann, so wird er uns zunächst einmal vorgestellt, der eigentlich alles hat, was man sich wünschen kann. Einer, der es zu was gebracht hat, dem es blendend geht, wenn wir am Anfang des 13. Kapitels sehen, dass er also jemand war, der reich war an Vieh und an Silber und an Gold. Da kann man also schon ein Stück sehen, das war ein Mann, dem ging es also wirklich gut. Abraham und Sarai, so heißt seine Frau, ein reiches, rüstiges Rentner-Ehepaar, rüsten sich dann für eine bevorstehende Reise. Und zwar eine, die dauerhaft sein sollte. Wahrscheinlich hätten die früheren Geschäftspartner und Nachbarn und Verwandten es verstanden, wenn die Betagten ihr offensichtliches Fernweh mit so ein paar Tagesausflügen gestillt hätten. Für alte Leute reicht das ja. Wenn ihr mal noch ein bisschen was erleben wollt, das können wir ja verstehen. Mal so den halbfertigen Turm von Babel besichtigen oder so. Der war tatsächlich nur ein paar wenige Katzensprünge von Ur entfernt. Aber als die Angehörigen von Abrahams Auswanderungsplänen erfahren, da kommen sie nicht mit, schon allein gedanklich. Und schauen dann verwundert mit zu, wie er also eines Tages seine Kamele auftankt, diese dann mit allen denkbaren und transportfähigen Habseligkeiten belädt, um in eine viele hundert Kilometer entfernte, ihm völlig unbekannte Gegend aufzubrechen. Nun, wenn einer mit 75 Jahren eine derartige Veränderung vornimmt, muss das ja einen besonderen Grund haben. Und diesen Grund gab es. Gott hatte mit Abraham gesprochen. Und nun schauen wir mal ins erste Buch Mose, Kapitel 12, lesen mal die ersten 3 Verse zunächst miteinander. Da steht, und der Herr sprach zu Abraham. Damit geht's los. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham Abraham hätte brav seine Ziegen gehütet und Ziegenkäse gegessen bis an sein Lebensende. Der wäre wahrscheinlich nie über den Rand von Ur hinausgekommen und wäre namenlos gestorben unter den zahllosen Menschen der Frühgeschichte. Mit dem Namen Abraham könnte von uns heute niemand etwas anfangen, wenn Gott ihn nicht aus seinem Trotz herausgeholt hätte. Dieser eine kurze Satz, und der Herr sprach zu Abraham, reißt den Kreis aus seinem eingefahrenen Gleis, und das macht ihn eigentlich überhaupt erst zu einem Menschen, über den es sich lohnt zu reden. Das macht sein Leben zu etwas Besonderem. Da redet Gott einen Menschen an, beruft ihn, weil er etwas vorhat mit ihm. Und zwar etwas Weitreichendes. Das deuten ja die ersten Sätze, die Gott zu diesem Mann spricht, schon deutlich an. Der Apostel Paulus schreibt später im Römerbrief in Kapitel 4, dass Abraham Spuren des Glaubens hinterließ. Nun, der Winter ist noch nicht so lange her, vielleicht sind wir noch mittendrin. Es ist jedenfalls leichter, einen Weg im Schnee zu finden, den jemand vor uns schon gegangen ist. Und so kann man sich das vorstellen, da hat einer Spuren hinterlassen. Wir haben einen Garten und manchmal haben wir Katzen oder sogar Waschbären, die da bei uns herumstreuen. Im Winter kann man das sehr gut nachvollziehen, wo die gewesen sind. Da haben die Spuren hinterlassen. Und Abraham ist einer, der Spuren des Glaubens hinterlassen hat. Das kann man sehen, das können wir nachvollziehen, weil es dokumentiert worden ist. Und damit ist er für uns ein Vorbild geworden und deswegen investieren wir so einen Samstagabend und auch den Sonntagmorgen, um über Abraham und seinen Glauben zu reden. Er ist von Gott berufen worden, so wie Paulus übrigens auch von Gott berufen worden ist. Der Römerbrief, wo Paulus das sagt mit den Spuren des Glaubens, der beginnt ja in dem, dass sich Paulus vorstellt, Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Knecht Gottes, berufener Apostel, sagt er. Also dessen ist sich der Apostel Paulus selber auch bewusst, dass er auch berufen ist. Auch in sein Leben hat Gott hineingesprochen. Auch er ist aufgefordert worden, ich will dich schicken zu den Königen damals und so. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, so hat Gott es dem Ananias gesagt, als er mit ihm über Paulus sprach. Ich glaube, von mir selber berufen zu sein. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt deine geistliche Biografie betrachtest, ob du das sagen kannst. Bist du von Gott berufen? Ich glaube, viele von uns sind von Gott berufen. Wir hatten solche Erlebnisse, wo wir deutlich gemerkt haben, dass Gott in unser Leben hineingesprochen hat, dass er uns Aufträge gegeben hat. Und wenn du gehorsam gewesen bist und wenn du das, was Gott dir da aufs Herz gelegt hat, ausgeführt hast, dann wirst du auch gemerkt haben, er begleitet dich auf diesem Weg. Ja, er geht voran und ebnet dir den Weg. Es geht um den Pfad des Glaubens. Vermutlich hätte Abraham eher so ein ruhiges Rentner-Dasein sich vorstellen können. Vermutlich hat er sich irgendwie auf einen urgemütlichen Lebensabend in Ur eingestellt. Die Abende des Lebensabends hätte er gerne mit seiner Frau am Kamin verbracht. Sarah redet, ohne ein Thema zu haben. Abraham trinkt, ohne Durst zu haben. Also so geht es ja in bürgerlichen Häusern normalerweise zu, also beschaulich bis belanglos. Also man kann sein Leben auch vergeuden und man kann irgendwie sehen, dass man irgendwie die Zeit rumkriegt und so. Und vielleicht ist das gerade, wenn man eben nicht mehr beruflich gefordert ist, oftmals auch so der Fall. Aber hier kommt nun der Ruf Gottes in Abrahams Leben hinein. Ob Abraham schon vor dieser Aufforderung eine Begegnung mit Gott hatte, das kann ich nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob du schon eine Begegnung mit Gott hattest. Ich habe das jetzt vorhin mal so unterstellt, aber ich kenne euch ja nicht im Einzelnen. Was ich allerdings weiß, ist, dass Gott sowohl Leute aus heidnischem Hintergrund anspricht, als auch solche, die ihn schon lange kennen. Das kommt manchmal ganz unvermittelt und manchmal aber auch greift Gott auf so eine gewisse Grundlage zurück, die gelegt worden ist in der Kindheit, in der Jugend, wo man hineingewachsen ist, in das Gemeindeleben, in die Gemeinde Gottes, und dann spricht Gott manchmal jemanden an. Jedenfalls spricht Gott Abraham an und sagt, geh los. Wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht, ab Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel. Und er schlug sein Zelt auf Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Warum sollte Abraham wohl in dieses ferne, fremde, fade Land gehen? Der hätte doch eigentlich auch in Ur zu einer großen Nation werden können. Er hätte sich doch auch dort, wo er zu Hause war, von Gott segnen lassen können. Warum also geh aus deinem Land, verlass deine gewohnte Umgebung, geh aus deiner Verwandtschaft, also auch aus dem Kreis der Menschen, die du lieb hast, die dir nahestehen. Lass das alles hinter dir. Warum? Liegt es daran, dass in Kanaan die Bevölkerungsdichte geringer war? Ich glaube, dass das weniger das Thema war. Mir erscheinen drei Gründe plausibel. Der erste Grund ist der, dass es hier um einen Neuanfang geht. Das Buch Genesis ist generell das Buch der Anfänge und auch der Neuanfänge. Also der Anfänge natürlich, also es fing die ganze Menschheitsgeschichte an. Gott hat die Welt erschaffen, hat den Menschen erschaffen. Alles passiert zum ersten Mal im ersten Buch Mose. Aber auch das Buch der Neuanfänge. Also selbst bei Kain ist es so, nach dem Brudermord gibt Gott ihm ja nochmal eine Chance. Er lässt ihn ja leben und markiert ihn auf irgendeine Weise, gibt ihm ein Zeichen, dass niemand ihn umbringen soll. Also erstaunlich, wie auch dieser Mann nochmal eine Möglichkeit von Gott bekommt, weiter zu leben. Und der krasseste Neuanfang ist der nach der Sintflut. Also es ist das Buch der Anfänge, aber es ist ganz deutlich auch das Buch der Neuanfänge. Und nötig ist ein Neuanfang wegen des Aufstandes der Menschen gegen Gott. Auch das sehen wir bei der Sintflut sehr deutlich. Die Menschen hatten sich so derart weit von Gott entfernt, dass Gott Gericht üben musste. Gott ist ein heiliger Gott, der nicht alles so einfach mit sich machen lässt. Die Voraussetzung für einen Neuanfang ist die Trennung von allem Vergangenen, aber auch von allem Heidnischen, Trennung von allem Verdorbenen. Und wir heute können nicht Christ werden, wenn wir unsere Seele noch aus irgendwelchen anderen spirituellen Quellen tränken. Also solange einer noch, keine Ahnung, mit Satanismus oder mit irgendwelchen anderen Religionen sympathisiert und sagt, das finde ich aber auch ganz interessant, kann ein Mensch nicht Christ werden. Da geht es um radikale Nachfolge. Da muss ein Strich gezogen werden. Das, was mal war, das ist nicht mehr. Ich tue Buße, das heißt, ich kehre um von meinen bisherigen Wegen und es gibt nur noch eins, ich folge Jesus nach, bedingungslos. So, der Neuanfang, die Trennung bei Abraham war vielleicht radikal, dass er raus sollte aus seiner Verwandtschaft und so. Die Trennung bei Noah war aber noch viel radikaler. Also es geht hier um einen Neuanfang. Ein zweites, was mir als Grund nachvollziehbar erscheint, warum er seine Verwandtschaft, seine Heimat verlassen sollte, ist, dass Abraham lernen soll, ausschließlich auf Gott zu hören. Also nur allein auf Gott angewiesen zu sein, alles, was ihm irgendwie sonst noch vermeintlichen Halt geben könnte, wird ihm vorsichtshalber genommen, damit er nur auf den schaut, der ihn berufen hatte und ganz nah an Gott dran ist und bleibt. Und den dritten Grund will ich vielleicht mal direkt auf dich und mich anwenden. Neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes hinter dir zu lassen. Ich wiederhole, neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes hinter dir zu lassen. Ich glaube, dass Abraham die Trennung nicht leicht gefallen ist. Besonders wenn man bedenkt, wie hoch im Orient die Bedeutung von Heimat und von Sippe und von Familie ist. Das ist bis heute so, viel stärker als das leider in unserer Gesellschaft der Fall ist. Da halten die Clans zusammen. So, wer weggegangen ist, wer sich von seiner Familie getrennt hat, der war damals praktisch erledigt. Jetzt ist bei uns die Familie nicht mehr ganz so mächtig wie damals, aber ich kenne sehr wohl Familien, die so einen starken Einfluss auf ihre Mitglieder haben, dass sie denen nicht erlauben, mit Gott zu leben. Ein Freund von mir, der wenige Jahre jünger ist, der kam als 18- oder 19-Jähriger zum Glauben. Der wohnte damals noch zu Hause und musste im Kleiderschrank mit der Taschenlampe seine Bibel lesen, weil seine Eltern das komisch fanden und ihm das verboten haben. Die hatten ihn seinerzeit zum Konfirmationsunterricht geschickt, damit das so, also es waren jetzt keine Leute, die zumindest die Kirche abgelehnt hätten oder so. Sollte alles so seine Ordnung haben, lässt sich konfirmieren. Und dann fängt da ein junger Mann an, das, was er da gelernt hat, ernst zu nehmen. Und kommt zum Glauben, kommt mit Christen in Verbindung und er bekehrt sich und dann will er natürlich auch seinen Glauben nähren und er fängt an zu beten und die Bibel zu lesen und die Familie sagt, du bist ein bisschen überspannt oder so. Lass das bitte, wir möchten das nicht. Ja, es gibt also Familien, die einen zurückhalten können. Und das ist vielleicht ein Grund gewesen, das war eine Gefahr, die Gott da gesehen hat im Falle eines Abraham. Und Jesus hat das auch gewusst. Ein junger Mann wollte ihm nachfolgen, Lukas Kapitel 9. Und Jesus besteht darauf, dass der sich vorher nicht mehr von seiner Familie verabschieden sollte. Da zuckt man ja auch ein bisschen zusammen. Das ist ein bisschen krass. Aber Jesus sagt unerbitterlich, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wenn ihr was angefangen habt, dann zieht es bitte auch durch. Sonst taugt ihr nicht für die Nachfolge. Petra, eine Bekannte von mir, die sollte sich vor einer englischen Bibelschulklasse vorstellen. Also alle, die da neu kamen, die sollten so kurz mal von ihrem Werdegang erzählen und jeder sollte einen Bibelvers, der in seiner Geschichte wichtig war, mit anführen. Jetzt war Petras Englisch noch nicht so flüssig. Sie zitierte diesen Vers, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Pflug heißt auf Englisch Plug, Plaug, so Plaug. Und sie hat aber Plug gesagt. Und Plug heißt Steckdose, gell? Also niemand, der seine Hand an die Steckdose hält und so. Die Schüler lachten alle, da waren Engländer dabei und aus Norwegen und so. Petra wusste nicht, warum. Nun kann sein, dass jemand, der zu sehr unter Strom steht, auch nicht geeignet ist, so im Reich Gottes unterwegs zu sein. Aber gemeint ist ja der Plaug, so der Pflug. Und wenn du beim Pflügen nicht genau auf deine Arbeit achtest, wenn du nicht das Gerät, die Ochsen im Auge hast, dich nicht auf das konzentrierst, was du da machst, sehr, sehr genau deine Arbeit gewissenhaft ausführst, dann gerät es nicht, dann wird die Bahn schief. Dann wird auch die nächste Furche nicht entsprechen, das entspricht dann nicht mehr dem, was da vorher war. Und also das kann man ja allenfalls noch von einem Kartoffelacker reden oder so. Wenn Gott dich ruft, dann schau dich nicht um. Wenn Gott dich ruft, dann solltest du dich nicht ablenken lassen. Und es gibt so viel, was uns ablenken kann. Es gibt eine unglaubliche Unterhaltungsindustrie, die uns die Zeit raubt. Es gibt vieles, wo man sich in dieser Welt engagieren kann, wo aber Gott keine Rolle spielt. Es ist gut, wenn wir uns für die Schöpfung und so weiter einsetzen, wenn wir es im Namen Gottes und aus seiner Nähe heraus tun. Aber ich würde immer sagen, setze Gott an erste Stelle und lass ihn vorangehen und folge ihm bedingungslos nach, behalte ihn im Auge. Bei dem einen ist es die Familie, bei dem anderen ist es der Fernseher vielleicht, oder bei einem sind es die Frauen, oder bei einem weiteren ist es die Feierei. Das kann uns alles ablenken. Schau nach vorne und geh voran, wenn du angefangen hast, Jesus zu folgen. Jetzt gibt es auch manche, die nach wenigen Schritten wieder aufgeben, so nach dem Motto, er wollte die Welt erobern, aber es regnete. Da haben manche angefangen und haben Jesus ihr Vertrauen geschenkt und dann sind sie einige Schritte in der Nachfolge mitgelaufen und dann war es aber schon wieder vorbei. Hat mir nichts gebracht. Nun, wenn ich nur ein paar wenige Schritte gehe, wenn ich mich jetzt hier vom Mikro entfernen würde, bis zum Klavier gehen würde, dann würde sich die Perspektive für mich tatsächlich nicht besonders verändern. Und da sagt man, naja, das ist ja genauso wie vorher. Ich sehe dieselben roten Stühle und die Leute und so. Aber es geht ja um einen Weg, nicht nur um ein paar Schritte in der Nachfolge. Wenn ich weitergehen würde und dann aus der Tür die Treppe runter auf die Straße und ich kenne mich hier gar nicht aus, da würde ich vieles entdecken, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und so ist es in der Nachfolge auch. Wir dürfen nicht nach ein paar Schritten aufgeben und sagen, naja, es hat's nicht so gebracht. Bleib dran, folg ihm nach und lass dich überraschen, was Gott für dich vorbereitet hat. Lass dich führen und vor allem lass dich gebrauchen, denn er hat für uns gute Aufgaben. Lass das, was hinter dir liegt, hinter dir. Mach so wie Paulus, der im Philipperbrief geschrieben hat, Kapitel 3. Ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Und Paulus hat sich ganz für die Sache Gottes eingesetzt, sich gebrauchen lassen und ist einer der großen Namen auch, wo ich sagen würde, der die Welt verändert hat, im Gehorsam Gott gegenüber sich für das Reich Gottes eingesetzt hat und sehr viel Einfluss und auch große Spuren hinterlassen hat. Abraham hätte Gott auch absagen können, hätte ein Klagegedicht aufsagen können, Herr, denk an mein Alter und an meine Alte. Ist nicht mehr sehr viel los mit uns, gell? Deine Pläne sind uns ein bisschen zu anstrengend. Nun anstrengend, ja. Es gibt auch junge Leute, die so reden. Also mir ein bisschen zu anstrengend. Das ist ein bisschen viel, ist ein bisschen zu radikal. Wenn Leute meinen, dass ein Leben mit Gott zu anstrengend sei, antworte ich, das Gegenteil ist der Fall. Ein Leben ohne Gott ist anstrengend. Wenn du nur auf dich alleine gestellt bist und nicht dieses beständige Ziel vor Augen hast, das ist anstrengend. Wer nicht mit Gott rechnet, wer meint, das Produkt von Zufall zu sein, das meinen alle, die nicht an Gott als Schöpfer glauben, der ist ja auf sich selbst gestellt. Wer sind wir dann in diesem Universum? Wer nichts als dieses Leben mit seinen engen Grenzen kennt, der muss ja aus diesem Leben alles rausholen. Dann hast du einige Jahre und das war's. Und dann muss man versuchen, dass man das, was man an Genuss kriegen kann, auch genießt. Dass man also sagen muss, Erfolg um jeden Preis, Anerkennung um jeden Preis. Ich habe nur dieses eine Leben und das ist anstrengend. Du bist dann ständig auf der Jagd. Das kann sehr unzufrieden machen, weil man das ja auch nicht immer alles so in der Weise erreicht, was man sich so vorgestellt hat als Ideal. Und das kann regelrecht depressiv machen. Ich habe ja viele Jahre in der Jugendarbeit mitwirken dürfen, wenn mich jemand fragen würde in der jungen Generation, und das habe ich auch manchmal so gesagt, wenn du mich fragen würdest, was muss ich machen, um mein Leben zu vergeuden, dann würde ich antworten, nichts. Dann machst du einfach so weiter wie bisher. Dann lebst du dich aus, dann machst du mit, was sich dir bietet, dann tust du das, wozu du Lust hast. Das ist der einfachste Weg zu einem belanglosen Leben, sich so einfach treiben zu lassen. So mit den anderen angepasst mitzuleben, mit dem Strom zu schwimmen. Für ein Leben mit Gott dagegen musst du dich entscheiden. Da schwimmt man gegen den Strom. So ein lebendiger Fisch, was wir schon als Kinder gesungen haben und auch unseren Kindern beibringen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimm gegen den Strom. Mach nicht alles mit. Du musst dich dem Mainstream nicht anpassen und den vielen Meinungen, die ja gemacht sind und nicht immer wirklich Überzeugung von denen, die das sagen. Sei jemand, der anders ist, gerade als Christ. Wenn du Überzeugungen hast, die du ableitest aus dem Wort Gottes, dann steh auch dazu. Hab den Mut, und sehr viel Mut braucht man in unserer Gesellschaft nicht. Wenn du in einem islamischen Land zu Hause bist, da brauchst du Mut, dich zu Jesus zu bekennen. Hier brauchen wir nicht sehr viel Mut. Da wirst du vielleicht mal ausgegrenzt, da wirst du vielleicht mal belächelt, aber lächeln ist ja doch noch eine nette Sache. Mutig müssen wir uns gar nicht fühlen, wenn wir davon reden, dass wir überzeugt davon sind, dass diese Prinzipien in Gottes Wort wahr sind und beständig und bewährt sind, richtig sind. Und dass es einen Erlöser gibt, Jesus Christus, und dass wir es den Leuten sagen, was ist denn mit dir, was ist denn, wenn du mal abtrittst von diesem vertrauten Planeten Erde, wo kommst du denn da hin? Was soll Gott mit dir machen? Warum soll er dich in den Himmel rein? Das sind doch mal interessante Fragen. Lasst euch in diesem Jahr gebrauchen, wo Menschen schon existenzielle Fragen stellen. Und lasst euch senden, seid ein wenig anders. Ja, dafür muss man sich entscheiden. So ein Bibelabend ist eine gute Gelegenheit, so eine Entscheidung zu treffen. Willst du dem Ruf Gottes folgen? Oder soll dein Leben normal verlaufen? Das sind die Alternativen. Abraham ist Gott gehorsam und so verläuft sein Nomadenleben alles andere als normal. In seiner Sippe vollzieht sich Gottes Plan mit den Menschen. Und deswegen ist es riskant, hierher zu kommen, zu so einem Bibelabend oder überhaupt auch am Sonntag zum Gottesdienst, weil du hast es hier mit Gott zu tun. Das ist ja nicht irgendwie so eine fromme Unterhaltungsveranstaltung, die hier in diesen Räumen normalerweise stattfindet, sondern das sind Gottesdienste und da redet Gott und da ruft Gott auch. Und sein Wort ist nun mal so, dass es uns meint. Ich habe mir das gerade für dieses Jahr neu vorgenommen, dass ich in der stillen Zeit einen Text erstmal lese, dass ich einen Überblick bekomme. Dann mal schaue, wie kann ich Jesus in diesem Text erkennen. Du wirst staunen, dass es keinen Text gibt, wo dir nicht Jesus auch in die Augen schaut. Und dann möchte ich es nochmal lesen und möchte wissen, was erwartet dieser Text jetzt von mir. Lies so lange das Wort Gottes, bis es dich anspricht, bis du gemeint bist, bis du so ein bisschen gepackt bist und merkst, das ist Gottes Reden zu mir jetzt. Lass dich von Gott anreden, lass dich von ihm gebrauchen. Willst du das? Ist natürlich riskant. Wie gesagt, hierher zu kommen ist riskant. Das Wort Gottes zu lesen ist riskant. Es könnte sein, dass Gott dir etwas sagt, was gar nicht mit deinen Lebensplänen zusammenpasst. Aber wenn du ihm gehören willst, wenn du ihm gehorchen willst, ihm dienen willst, wenn du ihm dein Leben geben willst, wenn du dich führen und segnen lassen willst, dann würde ich sagen, ist das eine sehr gute Entscheidung. Die Alternative ist, dass du deinen Weg alleine bestimmst, dass du bleibst, wie du bist und dass du machst, was du willst. Ein Leben mit Gott verläuft äußerlich vielleicht nicht unbedingt gemütlich, aber in dir drin, da schenkt Gott dir Frieden. Wenn wir übereinstimmend mit dem Willen Gottes unterwegs sind, dann schenkt uns Gott diese innere Ruhe und diese Gewissheit, ich bin auf dem richtigen Weg. Das andere, glaube ich, das lässt uns oft sehr unzufrieden, unruhig zurück. Aber diesen Frieden zu haben, ich bin mit Gott im Reinen und darf Teil seines Unternehmens in dieser Welt sein. Das ist unbezahlbar. In einem Gestapo-Knast 3 Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs hat Dietrich Bonhoeffer sein Silvestergedicht von guten Mächten treu und still umgeben geschrieben. Behütet und getröstet, wunderbar. Ein Lied, das wir alle gut kennen. Es war sein letztes Gedicht, bevor er von den Nazis gehängt wurde, 1945, kurz vor Ende des Krieges. Die äußeren Verhältnisse, in denen Bonhoeffer dieses Lied, dieses Gedicht ursprünglich geschrieben hat, waren alles andere als ruhig. Aufgrund seiner Überzeugung, seines Andersseins, seines gegen den Strom schwimmens, das hat ihm größte Schwierigkeiten angebracht. Ja, sogar hat es sein Leben gekostet. Aber wie kann man in so einer Situation so ein Lied dichten? Also wenn du dir da bewusst machst, was das Lied aussagt. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar, sich bewusst mache, in welchem Kontext das entstanden ist. Da ist also ein Mensch gehorsam gewesen, konsequent, und Gott schenkt ihm diesen Frieden. Deswegen sage ich, äußerlich ist es nicht immer einfach, als Christ sein Mann, seine Frau zu stehen, sein Zeuge zu sein. Aber innerlich, da schenkt uns Gott genau diese wunderbare Ruhe. Und so frage ich dich, willst du ein Held sein oder ein Pantoffelheld? Werd auch in deinen jungen Jahren nicht schon zu einem Spießer. Spießer sind Leute, die gegen jede Veränderung sind. Aber Gott bringt immer Veränderung. Gott ist ein Gott der Überraschungen. Was sind die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? Das haben wir schon immer so gemacht. Wo Gott anfängt, da hört die Gemütlichkeit auf. Gott macht immer wieder etwas anderes. Und er ist ein Gott, der uns sehr wohl überraschen kann und der wirklich einen Schwung in unser Leben hineinbringt, eine Dynamik, und es sind Abenteuer, die uns erwarten auf dem Weg ihm nach. Abraham ist kein Pantoffel, sondern ein Glaubensheld, so wird er uns dann auch im Hebräerbrief nochmal als großes Vorbild vorgestellt, ein Glaubensheld, und er beweist Glauben. Er beweist diesen Glauben, als er sein gemütliches Plätzchen hinterm Ofen verlässt und dann in dieses neue, unbekannte Land aufbricht, ohne den genauen Weg dahin zu kennen. Er sagt erstmal grundsätzlich, okay, komm, lass uns packen. Gott hat gerufen, wir gehen los. Die wussten überhaupt nicht, wo es hingeht. Die wussten, die hatten ja kein Navi oder keine Karte oder so, los geht's. Die wussten nicht, was sie da erwarten würde. Er hat überhaupt keine sichtbare Garantie gehabt. Habe ich mir das nur eingebildet, ist ein Traum gewesen. War sehr lebendig, war sie aber vielleicht so, hätte er ja zögern können, hat er aber nicht. Das ist Glaube, zu sagen, ich weiß nicht genau, worauf das Ganze hinausläuft, aber ich tue es, ich gehe los. Und selbst als er am Ziel in Kanaan ist, sieht er nichts von dem, was Gott ihm da in Aussicht gestellt. Ganz im Gegenteil, da in Sichem erscheint ihm Gott ja nochmal. Übrigens, also es war, Gott hat ihn berufen, und die nächste Erscheinung war erst da, als er am Ziel angekommen war. Dazwischen lesen wir nichts davon, dass Gott ständig neben ihm hergegangen wäre und ihn ermutigt hat und gesagt, jetzt weiter, komm, ich bestätige dich oder so. Ich habe vor vielen Jahren bei einem Missionseinsatz mit einer jungen Frau zusammengearbeitet, die hatte eine Berufung in die Mission. Die hatte sich zwar im Elternhaus nochmal so ein Stockwerk draufgebaut und hatte eigentlich sich darauf eingerichtet, da die nächsten Jahre ihres Lebens zu verbringen, hatte eine sichere Stellung als Steuerfachangestellte und so. Und dann hat Gott ihr klargemacht, ich will dich in der Weltmission gebrauchen. Und dann hat sie das Haus, diese Haushälfte verkauft, hat ihren Job aufgegeben, hat sich auf einer Bibelschule angemeldet. Und eine Woche bevor es zur Bibelschule ging, haben wir diesen Missionseinsatz zusammen durchgeführt. Und ich merkte, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Die war so in sich gekehrt und so. Ich habe sie gefragt, was ist los? Und dann hat sie sich mir anvertraut und dann hat sie mir gesagt, du, ich spüre Gott nicht mehr. Und das ging so weit, dass sie mir sagte, ich habe den Glauben an einen persönlichen Gott verloren. Ich spüre ihn nicht mehr, er redet nicht mehr. Jetzt war das, was sie da nun vorbereitet hat, nicht rückgängig zu machen. Das Haus war verkauft und so, sie war angemeldet. Dann ist sie dann nach England auf die Bibelschule gegangen. Und zwei Wochen, nachdem sie dann da angefangen hatte, bekam ich damals noch einen Brief, ist der aus Papier, den man aufreißt und so richtig. Und dann hat sie mir geschrieben, Markus, in einer der ersten Vorlesungen hier an der Bibelschule hat Gott so deutlich in mein Leben hineingesprochen und mich bestätigt, dass es deutlicher nicht geht. Und da musste ich so an die Abrahamsgeschichte denken. Gott hat, Ulrike heißt sie, hier in Deutschland berufen, geh los. Und hat sie sozusagen sitzen lassen mit den Worten, ich gehe schon mal vor, ich warte da auf dich. So, und jetzt ist die Frage, geht sie aufgrund dieses Rufes alleine? Sie ist dann gegangen, irgendwie gezwungenermaßen. Und da hat Gott sozusagen sie erwartet, so wie das bei Abraham auch ist, in Sichem. Da erscheint ihm Gott wieder und ermutigt ihn und sagt, so, bis hierher haben wir es jetzt geschafft. Ich habe dich auch hier schon ein bisschen geprüft. Morgen reden wir nochmal über eine Prüfung im Leben von Abraham. Ob du wirklich, auch wenn ich nicht ständig sage, komm, 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 ob du das machst, was ich dir zumute. Aber was Gott ihm dann hier in Sichem sagt, ist ja eigentlich nicht wahr. Da sind ja mindestens mal zwei Fehler drin. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Jeder normale Abraham hätte doch gefragt, welche Nachkommen. Meine Schafe, die vermehren sich enorm, aber meine Sarah kriegt keine Kinder. Und welches Land bitte? Ich bin ja ein Fremder hier. Ich bin ja nur Gast. Und er bleibt auch sein restliches Leben lang Gast in diesem Land. Von der Erfüllung von dem, was Gott ihm gesagt hat, sieht er außer einem kleinen Jungen mit Namen Isaak nichts. Und bis Isaak geboren wird, von diesem Zeitpunkt hier in Sichem, vergehen 25 Jahre. Nicht 25 Tage, das würde uns schon schwerfallen auszuhalten. 25 Wochen, 25 Monate, nein, 25 Jahre. Mir gefällt es auch nicht, aber manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld in der Nachfolge. Jesus hat mal bei seinem ersten Wunder gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, hat er zu Maria gesagt. Das heißt doch mit anderen Worten, er hat seine Zeit, oder in Klammern, er hat Zeit. Das ist nicht so, dass wenn wir zu ihm kommen, dass er sagt, liebe Zeit, gut, dass du mir Bescheid sagst, jetzt aber schnell. Er hat seine Zeit und manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld. Er wird zu seiner Zeit das Richtige tun. Wenn jemand ruhelos auf glühenden Kohlen sitzt, dann sind wir das. Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Albert Einstein hat mal gesagt, Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Ja, so ein Samstag wie heute, wenn du dann sehen kannst, was du geschafft hast ums Haus herum und so weiter, ist ein Ergebnis. Aber das ist in der Nachfolge Jesus hinterher nicht immer so, dass man Ergebnisse registrieren und zählen kann. Aber Gottes Zusagen erfüllen sich. Wenn du das nicht so richtig glauben kannst, dann schau dir doch das kleine Land Israel an. Die Fläche kaum größer als mein Heimatland Hessen. Kleines Land vergleichsweise. Und trotzdem ist es ständig in den Medien präsent. Unsere Außenministerin war jetzt da und so. Da heißt es hier in Vers 3, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Die Großmächte in biblischen und nachbiblischen Zeiten, die sich gegen dieses Volk gestellt haben, wurden verflucht. Geh sie mal durch. Die Assyrer, die Babylonier, die Römer, das Dritte Reich, das ist immer ganz nah an unsere Geschichte. Ihre geschaffenen Welten fielen allesamt wie Kartenhäuser zusammen. Aber Israel bleibt als Volk bestehen. Israel bleibt bestehen. Ja, die Zusagen Gottes erfüllen sich. Wissen konnte Abraham das alles noch nicht, als er da in Sichem unter der Steineiche steht. Aber was macht er? Nun, er bohrt nicht weiter, sondern er baut einen Altar. Er protestiert nicht, sondern er preist Gott, betet ihn an. Er weint nicht, sondern er wartet. Und er vertraut auf den Befehl Gottes, geh Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Und vertraut auf die Verheißung Gottes, ich will dich segnen. Und damit ist er für alle Zeiten zum Vater des Glaubens geworden. Nun, Gott hat nicht für jeden von uns den gleichen Auftrag. Aber er hat für jeden von uns das gleiche Angebot. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Das scheint mir die Kernaussage zu sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wodurch segnet Gott uns vor allem? Durch Jesus. Und die Gestalt des Segens ist zugleich die Gestalt des Kreuzes, an dem Jesus hing, sind sozusagen seine ausgestreckten Arme. So kann man die beiden Balken des Kreuzes deuten. Als von oben nach unten die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Gott hat eine Verbindung in Jesus Christus hergestellt, damit wir zu Gott kommen können, mit ihm zu tun haben können. Und der zweite Balken hinter den ausgebreiteten Armen des Gekreuzigten bedeutet ein Angebot des Segens für alle Völker. So segnet Gott dich in Jesus und du sollst ein Segen für andere sein. Abraham war 75, als er erst so richtig anfing zu leben. Du hast Abraham gegenüber einen großen Vorteil, wenn du noch etwas jünger bist. Vielleicht gibt es jemanden, der das Alter fast erreicht hat. Die allermeisten sind ja deutlich jünger. Du musst auch nicht so lange warten, bis dass du 75 bist. Dass es hier bei dem nochmal so spät zu einer Gottesbegegnung kam, zu einer Umkehr kam. Der hat sich ja bekehrt, also hat sein Leben beendet und ist nun den Weg Gottes gegangen. Das nenne ich eine Bekehrung. Er hat Buße getan, das heißt Sinnesänderung, also auch Lebensänderung. So lange musst du aber gar nicht warten. Du kannst heute schon den Weg mit Gott gehen. Und ich würde sagen, je früher, desto besser. Wenn du jetzt die Entscheidung neu triffst, heute Abend, nichts anderes als sein Wille soll in meinem Leben zählen. Niemand anderem will ich folgen als allein ihm. Dann ist das eine sehr gute Entscheidung. Du musst die Entscheidung treffen, soll dein Leben bedeutungsvoll sein oder bequem? Willst du eine gute oder eine möglichst schmerzfreie Entscheidung treffen? Eines jedenfalls steht fest. Neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes hinter dir zu lassen.
Ja, vielen Dank.